ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZIP FM, dem Infomagazin Freier Radios. Und das sind die Themen. Arauca, Kolumbiens Opposition wird zerschlagen. Frankreich, aus für die Giftmülldeponie in Wittelsheim. Deutschland, Widerstand gegen das Abschiebelager in Fürth. Und der ehemalige NS-Marinerichter und CDU-Politiker Hans Filbinger wird 90.
In 3 Minuten, 20 Sekunden kurven wir in die Kreisbahn um den Mond an. Steuerdüsenelektronik eingestellt. Gut, in Ordnung. Nehmt das Atmungsgerät in Betrieb und dann Frisierhauben aufsetzen.
Als NS-Marinerichter hat Hans Filbinger Todesurteile gegen Soldaten und Deserteure verhängt. Nach dem Krieg machte er eine steile Karriere als CDU-Politiker. Von 1966 bis 1978 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er wurde sogar als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten gehandelt, bis seine Karriere jäh endete. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth sowie diverse Journalisten deckten Filbingers nationalsozialistische Vergangenheit auf und bezeichneten ihn als furchtbaren Juristen. Filbinger konnte die Vorwürfe nicht ausräumen und musste zurücktreten. Auf dem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn stolperte Filbinger über seine Vergangenheit, die er bis dahin erfolgreich verschwiegen hatte. Um seine Haut zu retten, verharmloste er seine Taten oder wollte sich nicht an alles erinnern können. Und er stilisierte sich gar zu einem Antinationalsozialisten. Damit erreichte er zumindest, dass ihm seine eigenen Leute die Stange hielten und er auf anderen politischen Kanälen seine Arbeit fortsetzen konnte, etwa als Gründer des rechtslastigen Studienzentrums Weikersheim. Am 16. September wird Hans Filbinger 90 Jahre alt. Die CDU-Landesregierung will ihn in einem Festakt im Ludwigsburger Schloss für sein Lebenswerk ehren. Auf diese Ehrung solle verzichtet werden, forderten die Opposition im Landtag, der DGB und die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Auch der Schriftsteller Ralph Giordano wandte sich öffentlich dagegen, Zitat, einen Mann zu ehren, der Menschen zum Tode verurteilt hat. Bereits im Mai dieses Jahres sollte Filbinger in seiner Heimatstadt Freiburg auf Initiative der örtlichen CDU geehrt werden. Dies scheiterte allerdings am Unwillen des grünen Oberbürgermeisters Dieter Salomon, der dafür von CDU-Staatsminister Palmer einen Rüffel erhielt. Als gute Gepflogenheit bezeichnet der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Oettinger das Ehren von verdienten ehemaligen Politikern und versteht die Aufregung um Filbinger nicht. Andreas Linder, Wüstewelle Tübingen, sprach mit Elke Günther von der VVN Stuttgart über die offizielle Ehrung eines furchtbaren Juristen.
Wie ist es denn politisch einzuschätzen, dass die baden-württembergische Landesregierung Filbinger zu seinem 90. Geburtstag in einem offiziellen Akt ehren will?
Ja, es ist ja so, dass sich die Landes-CDU bisher nie von ihrem Ehrenvorsitzenden, der ja Hans Filbinger bis zum heutigen Tag ist, distanziert hat. Ministerpräsident Teufel, der ja bei verschiedenen Gelegenheiten öffentlich auch erklärt hat, dass er die höchste Achtung vor antifaschistischen Widerstandskämpfern hat, wird am 16. September mit Hans Filbinger einen Mann ehren, der nach einem Urteil des Stuttgarter Landgerichts vom 23.05.1978 als, ich zitiere das jetzt, furchtbarer Jurist, der sogar noch in britischer Kriegsgefangenschaft nach Hitlers Tod einen deutschen Matrosen mit Nazi-Gesetzen verfolgt hat, bezeichnet werden darf. Also einen solchen Mann zu ehren, ist natürlich ein Affront für alle Opfer des Nationalsozialismus. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass der Filbinger der Landes-CDU auch noch Jahre nach seinem erzwungenen Rücktritt sehr lieb und wert war. So wurde er zum 70. Geburtstag wegen seiner kulturellen Verdienste zum Ehrenprofessor ernannt.
Ist es eigentlich immer noch umstritten innerhalb der CDU, an welchen Unrechtstaten Filbinger als Marinerichter beteiligt war?
Die Unrechtstaten sind nicht bestritten. Die kann er auch nicht bestreiten. Er hat ja behauptet, dass diese Unrechtstaten zusammengebastelt worden seien irgendwo vom Stasi oder halt in der DDR entstanden sei. Aber das ist mittlerweile nachgewiesen, dass das nicht so ist. Weil es ist einfach so, dass die Unterlagen, die über diese Untaten des Filbinger Informationen bieten, im Bundesarchiv lagern. Zu den Taten vielleicht selber. Also am 16. Januar 1945 hat er als Marinestaatsanwalt in Norwegen die Todesstrafe wegen Vorbereitung zur Desertion für den 22-jährigen Matrosen Walter Gröger gefordert. Am 16. März 1945, also nur wenige Wochen noch vor der Befreiung, wurde die Todesstrafe an dem jungen Matrosen dann vollstreckt. Filbinger hatte als Anklagevertreter selbst an der Erschießung des Matrosen teilgenommen. Also 1972 bereits hatte der Spiegel über den Fall des Obergefreiten Kurt Petzold berichtet, der von Marinestabsrichter Filbinger am 29. Mai 1945, also nach Kriegsende, in britischer Gefangenschaft zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt worden war, weil er sich das Nazi-Emblem von der Uniformjacke gerissen und ihr Nazi-Hund, die ihr seid schuld, in diesem Krieg gerufen hatte. Laut Filbinger habe er, also dieser Matrose, damit ein hohes Maß an Gesinnungsverfall gezeigt und zersetzend und aufwiegelnd für die Manneszucht gewirkt. Dieser Fall wurde dann 1978 von Rolf Hochhuth nochmal in einem Essay für die Zeit aufgegriffen und da kam eigentlich erst der Stein ins Rollen, schließlich dann zum Rücktritt Filbingers führte. Es wurden dann mehrere andere Fälle noch bekannt, also insgesamt 4 Todesurteile, von denen 2 allerdings in Abwesenheit verhängt worden sind und ein weiterer, der dann umgewandelt wurde in eine Haftstrafe.
Der Filbinger hat diese Taten nach dem Krieg ja verschwiegen und nachdem sie dann nach und nach öffentlich wurden, hat er sie nicht nur gerechtfertigt, sondern Ebler hat offenbar mal gesagt, dass Filbinger ein permanent gutes Gewissen zutage trage. Ja. Ist das eine politische Masche von Filbinger gewesen, um die Öffentlichkeit zu täuschen oder hat der Mann tatsächlich kein Unrechtsbewusstsein?
Ich denke, der Mann hat tatsächlich kein Unrechtsbewusstsein.
Nach seinem Rücktritt hat sich Filbinger ja nicht von der politischen Bühne verabschiedet, sondern hat zum Beispiel das Studienzentrum Weikersheim gegründet, einen rechtskonservativen Think Tank. Was lief und läuft im Studienzentrum Weikersheim und welchen Einfluss hat das politische Weltbild Filbingers bis in die Gegenwart?
Dieses Studienzentrum Weikersheim ist ja, wie du gesagt hast, so ein rechtsradikaler Think Tank. Es ist darüber hinaus noch ein Scharnier zwischen Rechtskonservativen und offenen Neofaschisten. Dieses Studienzentrum wurde also 1979 gegründet, also von Filbinger. Finanziert wird es aus Industriespenden, die fließen relativ reichlich, und auch staatlichen Fördermitteln. Funktionsträger dieses Studienzentrums sind teilweise zumindest Männer, deren Aktivitäten sogar dem Verfassungsschutz aufgefallen sind. So ist der Geschäftsführer des Studienzentrums Weikersheim und das CDU-Mitglied Albrecht Jebens, der gleichzeitig auch Funktionsträger der Gesellschaft für freie Publizistik ist, die wiederum im Verfassungsschutzbericht als bedeutende rechtsextremistische Kulturvereinigung auftaucht. Dieser Jebens ist jedoch nicht nur die einzige Verbindung ins offen rechtsextremistische Lager. Der Klaus Hornung, der ist ja Präsident des Studienzentrums, publiziert auch gern im Grabert Verlag, dessen Schwerpunkt, wie wir alle wissen, ja also revisionistische Bücher sind und entsprechende Publikationen. Dann ist als Referent auch immer wieder gern gesehen in Weikersheim der Professor Hans-Helmut Knütter, der eben auch ganz offen auf Nazi-Treffen auftritt.
Befürwortung positiv. Fünfdimensional neutral. Integralzeit.
7, 7.
Alpha Ziel. Andromeda.
Omikron 4.
Bayern ist das Land der Sonderregelungen, auch und vor allem was Flüchtlinge anbelangt. Zwar gibt es Ausreisezentren auch in anderen Bundesländern, doch nirgendwo sind die Bedingungen für die Insassen so hart wie in Bayern. Ein Camp, zu dem bundesweit aufgerufen wurde und das in den Mittelpunkt den Protest gegen die Ausreisezentren stellte, deren einziger Zweck ist, Druck auf Flüchtlinge auszuüben, die legal nicht unter Zwang abgeschoben werden können, wurde deshalb nicht zufällig ins mittelfränkische Fürth verlegt. Einige Streiflichter auf den Protest von Menschenrechts- und Flüchtlingsgruppen am Wochenende in Fürth und dem nahegrenzenden Nürnberg. Ein Beitrag von Michael Liebler, Radio Z Nürnberg.
Wir sind eingeschlossen zu kämpfen. Diese Heimat zu.
Circa 300 Menschen nahmen aktiv an dem Camp teil, um 3 Tage lang Druck auf die Politik auszuüben. In zahlreichen Einzelaktionen machten sie auch auf die Situation von Flüchtlingen ganz im Allgemeinen aufmerksam. Die zentrale Forderung aber war, die Lager, die offiziell und beschönigend Ausreisezentren genannt werden, abschaffen. Freiheit, Freiheit war immer wieder zu hören, wie hier zu Beginn des Camps, direkt vor dem Fürther Ausreisezentrum.
The laughter is not good. Why? It's not self-contained. Someone has to be having private life.
Den Mangel an Privatleben beklagt diese Frau. Nicht einmal einen Schlüssel zur eigenen Tür bekomme man. Jederzeit müsse man darauf gefasst sein, dass jemand hereinkommt. Dabei kommt sie nur aus der benachbarten und ganz normalen Unterkunft. Denn im Ausreisezentrum selbst sind einstweilen ausschließlich Männer untergebracht. Der Termin für das Camp ist gut gewählt, denn an diesem Wochenende verleiht die Stadt Nürnberg einen großen Menschenrechtspreis. Doch nur mit Mühe gelingt es Camp-TeilnehmerInnen, sich überhaupt in eines der offiziellen Foren einzubringen. Dass er in der Stadt der Menschenrechte wohnt, das Prädikat, das sich die Stadt Nürnberg selbst verlieh, das weiß dieser Passant offenbar nicht. Szenen am Rande eines Protests vor dem Ausreisezentrum.
Was macht ihr in Deutschland? Ja. Hast du schon mal was gearbeitet?
Ich bin nicht wütend.
Leck mich doch am Arsch, ihr Blöd. Geht doch nach Kenia oder sonst irgendwo zurück.
800 TeilnehmerInnen hatte die zentrale Demonstration am Samstag dann. Ein Frauen-Lesben-Blog machte deutlich, dass auch bei der Flüchtlingsfrage die Frauen eine besondere Rolle spielen. So auch der Tenor einer Demonstrantin bei einer Aktion in der Nürnberger Fußgängerzone. In einem öffentlichen Hearing informierten bereits am Freitag Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen über die Zustände im Ausreisezentrum. Im Folgenden Alexander Thal von Respublika zu der Zermürbungstaktik, wie Herr Hammer, der Leiter des Lagers selbst, ganz offen die Strategie nennt, mit der man Flüchtlinge zur freiwilligen Ausreise bringen will.
Sie liegen dort hinter einem 2,20 Meter hohen Zaun. Der Zugang ist lediglich für die Lagerinsassen möglich. Es gibt an dem einzig möglichen Zugang ein Drehkreuz, das nur von einem Sicherheitsdienst geöffnet werden kann. Die Flüchtlinge des Ausreisezentrums dürfen sich nur im Stadtgebiet Fürth aufhalten. Weiter ist natürlich klar, dass sie nicht arbeiten dürfen. Nach den Informationen, die vorliegen, wird allen Insassen der Barbetrag, so nennt sich der offiziell, von 40 Euro im Monat, halbiert. Wer massiv Widerstand leistet, der kriegt diesen Barbetrag ganz gestrichen und nur diejenigen, die irgendwann aufgeben und sich zur Ausreise bereit erklären, die werden wieder aufgestockt auf die 40 Euro. Es gibt in der 2-mal wöchentlich Verhöre, wo die Leute immer wieder dasselbe gefragt werden, wo kommst du her, sag uns endlich deine richtigen Angaben, mach wahre Identitätsangaben, wo es durchaus auch zu Drohungen kommt, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann wärst du schon längst zurück in deinem Busch. Sowas kommt dann auch vor.
Ein Flüchtling aus Afrika verpackt am Ende des Camps seine politische Botschaft in eine Fabel.
That is the story of the lion and 3 cows. A black cow, a red cow and a white cow. One day the lion called the red cow and the white cow.
Das ist die Geschichte vom Löwen und den 3 Kühen. Einer schwarzen, einer weißen und einer roten Kuh. Zur weißen und der roten Kuh kam eines Tages der Löwe und sagte, seht diese schwarze Kuh, sie verschlingt den meisten Teil eurer Nahrung. Wenn ich sie auffresse, werdet ihr mehr zu essen haben. Gut, friss sie auf, sagte die rote und die schwarze Kuh, und so geschah es. Kurze Zeit später bekam der Löwe wieder Hunger und sagte zur weißen Kuh, sieh mal, die rote Kuh wird jeden Tag fetter, sie verschlingt den größten Teil der Nahrung. Ich werde sie ebenfalls auffressen, dann bleibt mehr für dich. Tu das, solange du mich nicht frisst, sagte die weiße Kuh, und so geschah es. Kurz darauf bekam der Löwe schon wieder Appetit. Er ging zur weißen Kuh und sagte, schau, jetzt ist deine Zeit gekommen. Hattest du mir nicht versprochen, mich nicht zu töten? Fragte die weiße Kuh. Du Närrin, antwortete der Löwe, du hättest wissen müssen, da ich die rote und die schwarze Kuh tötete, würdest du die Nächste sein. Und die Moral dieser kleinen Geschichte, wägt euch nicht in Sicherheit. Denkt daran, ihr könntet die Nächsten sein.
Stardust an Erdkontrolle, bitte melden. Zentrale an Stardust, bitte kommen. Stardust meldet, klar zur Landung. Achtung, Countdown, der Bremsautomatik läuft.
Ein Jahr nach dem Brand in einer elsässischen Giftmülldeponie hat die Betreiberfirma Stockermine in der letzten Woche das Aus für das Projekt verkündet. Die Einlagerung in Frankreichs größter Deponie für giftige Abfälle wird nicht wieder aufgenommen. Eingestellt wurde der Betrieb vor einem Jahr, als ein Teil des Giftmülls in der einzigen unterirdischen Deponie des Landes angefangen hat zu brennen. Müll, der in einer ehemaligen Kalimine in der Gemeinde Wittelsheim eingelagert ist. Seit 1999 sind etwa 45.000 Tonnen hochgiftiger Müll in den Stollen des ehemaligen Salzbergwerks verschwunden. Welche Reaktionen es auf die Entscheidung der Stockermine gibt und was mit dem Giftmüll weiter passieren soll, darüber hat sich Ralf Streck ein Bild verschafft.
Je ne veux pas.
Ich werde es niemals zulassen, dass die Wittelsheimer ein Risiko eingehen. Stockermin muss geschlossen werden. Ich zähle auf euch alle in diesem Kampf. Vor fast genau einem Jahr hat der Wittelsheimer Bürgermeister Denis Riesemann diese Worte auf einer Demonstration an die Bürger der Gemeinde gerichtet. Hier, wo die elsässische Weinstraße nahe Mühlhaus auf das Kalibecken im Rheintal trifft, brannten unter der Erde vor einem Jahr 1800 Tonnen Giftmüll. Den Bürgern auf beiden Seiten des Rheintals war die Angst in die Knochen gefahren. Sie forderten die sofortige Schließung der Deponie. Das Ziel ist nun erreicht. Überraschend haben die Betreiber der Stockermin letzte Woche erklärt, das Projekt werde aufgegeben. Denis Riesemann ist erfreut. Die Entscheidung der Leitung der Stockermin, die Einlagerung zu beenden, ist vernünftig und macht mich als Bürgermeister natürlich sehr zufrieden. Axel Mayer, Regionalgeschäftsführer des Bund für Umwelt und Naturschutz in Freiburg, sieht das ähnlich. Gemeinsam mit Umweltschützern aus dem Elsass hatte er jahrelang gegen die Deponie gekämpft. Er meint, ihr Betrieb hätte nie erlaubt werden dürfen und so hätte man der Umwelt und den Aktionären viel erspart.
Die Betreiber haben sich einfach gnadenlos selber blamiert. Eigentlich sollte der Giftmüll dort 100.000 Jahre sicher gelagert werden. Nach 2-3 Jahren hat es da unten gebrannt, wo es eigentlich nicht brennen durfte und wo Stoffe waren, die eigentlich nicht brennbar waren. Es gab keine Feuermelder, es gab da keine Sicherungsanlagen. Die Firma hat auf Kosten der Sicherheit gespart und jetzt wird sie eigentlich für diese Nachlässigkeit bestraft.
Es verwundert, dass die Betreiber, von denen selbst keine Stellungnahme zu erhalten war, ihren Entschluss ausgerechnet damit begründen, die Deponie in der ehemaligen Kalimine sei nicht rentabel. Ausgerechnet die billige Konkurrenz, vor allem aus Deutschland, sei dafür verantwortlich. Der Wittelsheimer Bürgermeister sieht auch noch andere Gründe für die Schließung. Natürlich ist da die Ökonomie, aber ich glaube, dass auch die Risiken eine Rolle spielen, die von dieser Firma für die Umwelt oder für die Gesundheit der Bevölkerung ausgehen. Offenbar hat man auch in Paris dem Projekt die Unterstützung entzogen. Der Brand hat jedenfalls verdeutlicht, die Betreiber der Deponie können nicht mit Giftmüll umgehen. Noch ermittelt die Staatsanwaltschaft in einem Strafverfahren. Das Endergebnis für die Ursachen steht noch aus. Ein vorläufiger Bericht nimmt aber an, illegal müssten entzündliche Stoffe eingelagert worden sein. Und hier drängt sich deutschen Ermittlern eine Parallele auf. Fast gleichzeitig mit Wittelsheim brannte im vergangenen August gleich zweimal Giftmüll in einer unterirdischen Deponie in Sachsen-Anhalt. In Deutschland macht man dafür selbstentzündliche Abfälle der Firma Aluminium Rheinfelden verantwortlich. Und die hat ihren Sitz ausgerechnet 50 Kilometer entfernt von Wittelsheim. Abgesehen von der strafrechtlichen Relevanz ist für den BUND klar, was mit dem Müll in Wittelsheim geschehen soll. Axel Meyer erklärt,
der Müll, der unten liegt, ist eine Hypothek für die Zukunft, es ist eine Hypothek fürs Grundwasser am Oberrhein und deswegen wäre es sicher gut, diesen Müll dort unten auszuräumen.
Doch darüber entscheiden die französischen Behörden erst in 1 bis 2 Jahren. Derweil wird die Mine überwacht und Experten erstellen ein Gutachten darüber, was mit den 45.000 Tonnen Giftmüll passiert, die bisher im Wittelsheimer Kalisalz vergraben wurden, erklärt der Bürgermeister Dennis Riesemann. Es gibt 3 Möglichkeiten. Alles heraufzuholen oder alles unten zu lassen und die Mine vollständig zu verschließen. Als drittes wäre es möglich, den Giftmüll unten zu lassen und ihn weitere 25 Jahre zu überwachen. Das letzte Wort ist also auch in Wittelsheim noch nicht gesprochen.
Wir sind klar zum Start. Perry? Ich muss euch was sagen, es bleibt aber unter uns. Das Experiment hat schon begonnen.
In Kolumbien geht die Regierung Uribe Vélez mit ihrem Programm Demokratische Sicherheit weiter rabiat gegen die zivile Opposition vor. Der Kolumbien-Korrespondent von Onda berichtet aus der Provinz Arauca, wo Sicherheitskräfte und Paramilitärs den sozialen Organisationen den Krieg erklärt haben. Ein Beitrag des Onda-Teams aus Berlin.
Am 21. August fielen Armee, Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen einer gemeinsamen Militäroperation in die Gemeinde Saravena in der kolumbianischen Provinz Arauca ein. Sie waren mit 500 Haftbefehlen für die Region ausgestattet. Maskierte Informanten auf der Lohnliste der Regierung führten sie von Tür zu Tür und zeigten der Staatsmacht die festzunehmenden Personen. Panzer patrouillierten durch die Stadt. Menschenrechtsbeobachter aus Italien und Spanien wurden mit vorgehaltener Pistole geweckt und festgehalten. Gegenüber den Überfallenen weigerten sich die bewaffneten Ordnungskräfte, sich auszuweisen.
La idea del Estado en este momento es acabarnos, acabar ese tejido social que por muchos años teníamos en Arauca.
Der Staat will mit uns Schluss machen. Er will mit dem sozialen Geflecht Schluss machen, das wir für viele Jahre in Arauca hatten. Dass sie anhand von 500 Haftbefehlen vorgehen, bedeutet nichts anderes, als dass sie fast die gesamte soziale Basis und das sozial organisierte Geflecht Araucas kriminalisieren. Diejenigen von uns, die sie nicht töten, die stecken sie also ins Gefängnis.
A los que no nos matan, ni nos pueden correr, entonces los echan presos.
Berichtet Jorge, ein Bauernführer aus Arauca. Er ist wie viele der sozialen Aktivisten aus der Region geflüchtet. Ganz Kolumbien erlebt zurzeit einen starken Anstieg staatlicher Repression. Überall im Land sind Gewerkschafts- und Bauernführer auf der Flucht vor staatlichen Institutionen und paramilitärischen Angriffen. Die Zahl der Verhafteten ist sprunghaft angestiegen. Politisch motivierte Morde häufen sich. Attentate auf hohe Gewerkschaftsfunktionäre, wie den lokalen Vorsitzenden des Gewerkschaftsdachverbandes der Erdölstadt Barranca oder auf den Vorsitzenden der Lebensmittelgewerkschaft der Hafenstadt Barranquilla, schlugen glücklicherweise fehl. Das Zentrum für internationale Begleitarbeit in Kolumbien erreichten in diesen Tagen aus verschiedensten Teilen des Landes verzweifelte Hilfegesuche. Doch die finanziellen und personellen Kapazitäten sind gering. Auch der Respekt vor ausländischen Beobachtern ist gesunken, wie nicht nur der Umgang mit Menschenrechtsbeobachtern in Arauca zeigt.
Noch verfügt Arauca im Vergleich zu anderen Provinzen über ein hochgradig organisiertes soziales Netz. Die Festnahme von 30 Mitgliedern verschiedener Organisationen ist in erster Linie ein gezielter Schlag gegen die zivile Opposition im Lande. Polizeikommandant General Theodor Campo ließ verlauten, die Festgenommenen hingen der Guerilla an. Er wiederholt damit, was die Regierung Uribe die Öffentlichkeit glauben machen will. Schon im November 2002 hatte eine ähnliche Militäroperation in Saravenas stattgefunden, im Zuge derer mehrere hundert Personen festgenommen wurden, ebenfalls allesamt Mitglieder sozialer Organisationen. 43 wurden wegen Rebellion angeklagt. Alle Festgenommenen befinden sich immer noch in Haft.
Al compañero vicepresidente de la CUT, es fuertemente golpeado, es amenazado, sus hijos menores de edad y su esposa.
Der örtliche Vizepräsident des Nationalen Gewerkschaftsdachverbandes KUT wurde bei seiner Festnahme heftig geschlagen und bedroht. Seine Frau, die erst vor wenigen Tagen ein Kind geboren hatte, und seine minderjährigen Kinder wurden auf den Boden geworfen. Ein Mitglied der Staatsanwaltschaft bedrohte eines der Kinder mit der Pistole. Anschließend beschlagnahmte die Polizei den Computer mit allen öffentlichen Anklageschriften, die die KUT dokumentiert hatte und die absolut nichts mit der Guerilla zu tun haben. Im Gegensatz dazu, wie sie es darzustellen versuchen.
Pasan a un computador donde el compañero tenía o tiene todas aquellas denuncias públicas que se han hecho, que no es algo que sea ni de la subversión, como ellos lo pretenden hacer ver. Se le llevan su computador con todo esto que lleva, con todas estas denuncias.
Während man zurzeit in den Städten zunehmend auf die juristische Verfolgung sozialer Aktivisten setzt, wird die paramilitärische Gewalt in den ländlichen Regionen, die auch in Arauca traditionell unter Guerilla-Einfluss stehen, ständig ausgeweitet. Doch nicht nur soziale Aktivisten werden eingeschüchtert, verhaftet, beseitigt. Auch die kolumbianischen Ureinwohner werden zu Opfern von Massakern und anderen brutalen Übergriffen, nicht nur in Arauca.
Denunciamos en el departamento la vil masacre que le hicieron a los indígenas de
Wir haben das brutale Massaker an den Indígenas in der Gemeinde Tamén angeprangert. Dort wurde ein 17 Jahre altes Mädchen ermordet. Ihr wurde das Kind aus dem Bauch geschnitten. Sie wurde zerstückelt und anschließend in Tüten verpackt in den Fluss geworfen. Dies alles wurde von der Staatsgewalt in der Gemeinde unterstützt.
Todo esto apoyado por la fuerza pública del municipio de Tamén.
Solche Gräuel sind in Kolumbien keine Seltenheit. Menschen werden mit Motorsägen zerteilt, mit den Köpfen der Ermordeten spielen die Paramilitärs dann manchmal Fußball. Das alles dient der Abschreckung. Den Leuten wird so unmissverständlich klargemacht, wer mit der Guerilla kollaboriert oder sich irgendwie organisiert, gerät früher oder später auf die eine oder andere Art ins Schussfeld. Der Staat unterscheidet nicht zwischen Guerilla und ziviler linker Opposition. Der Vizepräsident einer Lehrergewerkschaft aus Arauca ist aufgrund von paramilitärischen Morddrohungen bereits vor einer ganzen Weile nach Bogotá geflüchtet. Auch er hat die Verbindungen von Paramilitärs und staatlichen Organen und ihr Zusammenspiel gegen die soziale Opposition in Arauca erlebt und wiederholt angeprangert.
In einer Gemeinde im Norden Araucas haben die Paramilitärs zum Beispiel das urbane Zentrum unter ihre Kontrolle gebracht und alle gewerkschaftlichen Organisationen in der Gemeinde verboten. Auch unsere Gewerkschaftszweigstelle wurde dort somit verboten und löste sich aufgrund des paramilitärischen Drucks auf.
Wenn die Nacht zum Tag wird, verschwinden die Militärs und die Paramilitärs tauchen auf. Sie führen dann Massaker durch und lassen Menschen verschwinden. Wir haben die Unterkünfte von Paramilitärs gemeldet, die innerhalb eines von Polizei und Armee errichteten Sicherheitskordones lebten. Doch dagegen wurde absolut nichts unternommen. Stattdessen wird den Paramilitärs jede Art von Auftreten erlaubt. Das ging sogar so weit, dass die Paramilitärs in der Gemeinde Tamén im Verlauf dieses Jahres einfach entscheiden konnten, wann, wie und wo sie Gewerkschaftsführer zu ermorden gedachten.
Aus zuverlässigen Quellen hoher Regierungskreise ist inzwischen die Information durchgesickert, dass ein Plan existiert, letztlich auch Bogotas Netz sozialer Organisationen mit paramilitärischen Operationen zu zerschlagen. Damit würde das letzte Sammelbecken linker Strukturen im Lande zerstört. Und genau das ist es zynischerweise, was Präsident Uribe seine Politik der demokratischen Sicherheit nennt.
Thank you.
Und damit sind wir am Ende von 30 Minuten ZIP FM. Verantwortlich für die heutige Sendung war Radio Dreieckland aus Freiburg.